Es ist Samstag, der 10. Mai.
Apokalypse und Filterkaffee. Der Presseclub mit Markus Feldenkirchen.
Wir sind Papst, glaubt nach Kai Diekmann nun auch Donald Trump. Doch Leo XIV. Ist der Beweis, dass man als älterer US-amerikanischer Mann nicht zwangsläufig Aggressor sein muss, sondern ein Menschenfreund sein kann. Markus Söder und viele andere aus der Union nannten Robert Habeck schlechtester Wirtschaftsminister aller Zeiten. Die neue Wirtschaftsministerin, Katharina Reiche, CDU, hat Habeck bei der Amtsübernahme nun für dessen fast übermenschliche Leistung gedankt, die ihren Respekt, ihre Anerkennung verdiene. Er habe dazu beigetragen, dass das Land gut durch eine schwere Krise gekommen sei. Keine schlechte Bilanz für den schlechtesten Wirtschaftsminister aller Zeiten. Charlotte Merz ist nach Jahrzehnten des Wartens endlich zur First Lady gewählt worden. Ihr Mann Friedrich Merz schaffte es im Bundestag bereits im zweiten Wahlgang, Bundeskanzler zu werden und war damit bedeutend schneller als der neue Papst. Der brauchte 4. Was war das insgesamt für ein Start unseres neuen Bundeskanzlers, der Apofika Presseclub mit diesen Gästen? Mariam Lau, politische Korrespondentin bei der Zeit und eine der profiliertesten Journalistinnen des Landes. Ich schätze sie sehr, weil sie kein Blatt vor den Mund nimmt und keine Angst hat, mit ihrer Meinung auch mal anzuecken. Und ich schätze ihre Expertise über Friedrich Merz, die sie unter anderem dazu gebracht hat, ein ganzes Buch über ihn zu schreiben. Merz auf der Suche nach der verlorenen Mitte erscheint in 2 Wochen. Ann-Kathrin Hipp ist verantwortliche Redakteurin beim Tagesspiegel Newsletter Checkpoint. Sie kennt sich mit der Politik in den Berliner Kiezen genauso aus wie mit der Bundespolitik. Und auch ihre pointierten Analysen haben diesen Podcast in der Vergangenheit schon sehr bereichert. Gleiches gilt für Veit Medig. Er ist Leiter des Politikressorts des Stern und war zuvor lange mein Kollege beim Spiegel in Berlin und auch in Washington, wo wir zeitgleich Korrespondenten waren. Er war diese Woche außerdem schon mit dem neuen Kanzler im Regierungsflugzeug unterwegs, das aber nicht von Merz persönlich gesteuert wurde. Schön, dass ihr hier seid. Ein herzliches Willkommen. Rambo Zambo miteinander.
Hallo.
Hallo. Ja, ihr wisst es noch nicht, aber ihr seid wirklich Teil einer ganz besonderen Premiere. Der Presseclub ist mit dieser Folge das erste Mal auf Campfire FM. Das ist eine App, in der man den Podcast nicht nur hören kann, sondern wir und alle, die uns zuhören, auch miteinander diskutieren können. Denn Campfire heißt auf Deutsch Fight?
Lagerfeuer,
richtig. Unser Podcast hier, der Apofika Presseclub, ist quasi das Lagerfeuer, unsere Debatte. Und alle, die uns zuhören, können sich einmischen. Wir können auch mitdiskutieren, Fragen beantworten. Wir verlinken da zum Beispiel auch interessante Artikel von euch. Ein Foto soll man vielleicht auch noch sehen.
Das ist doch eine gute Sache. Das ist eine runde Sache.
Das ist eine runde Sache. Da kann man mal reinhören. Wir fangen an und wir legen los mit dem Kanzler himself.
Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegenüber jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe.
Das war der Amtseid von Friedrich Merz. Dem vorausgegangen waren wirklich turbulente Stunden im Deutschen Bundestag, in denen nicht klar war, wann und ob das Kabinett Merz tatsächlich seine Arbeit aufnehmen wird. 18 Stimmen aus der eigenen Koalition hatten ihm im ersten Wahlgang gefehlt. Gut, im zweiten waren es dann nur noch 3. Er wurde gewählt. Mariam, du als Merz-Kennerin und jetzt auch Biografin, wie sehr hat dich das am Dienstag überrascht und was glaubst du, ging in diesen Stunden der Ungewissheit in ihm vor?
Also ich hatte vor 2-3 Wochen noch mal so immer mal wieder gedacht, das kann alles hier noch richtig schief gehen. Diesen Gedanken hatte ich aber bis dahin dann komplett vergessen.
Warum?
Und war an dem, weiß ich nicht, weil die in der Union standen ja da mit Standing Ovations, als er sich sozusagen verabschiedet hat und als Jens Spahn gewählt wurde, so wahnsinnig stark, 92% und so weiter, da dachte ich, das flutscht doch alles irgendwie, trotz der Unzufriedenheit und so weiter. Also mich hat es dann an dem Dienstag doch irgendwie so geschockt und man hatte ja sofort so ein Katastrophengefühl. Und ich finde, dass man jetzt an dem kurzen Einspieler bei seinem Schwur gemerkt hat, dass er ein Kloß im Hals hatte. Wegen des würdigen Moments, aber ich glaube auch wegen dieser Erleichterung, das Gefühl, man ist nochmal gerettet worden und nicht nur man selbst, sondern irgendwie die Republik ist nochmal gerettet worden. Also es war ein ganz komischer Moment und so eine Achterbahnfahrt wirklich da an dem Dienstag.
Das passte natürlich auf eine Weise, wenn ich das sagen darf, irgendwie zu den gesamten 7 Jahren, die hinter ihm liegen, ne?
In denen also, er versucht, genau in dieses Amt reinzukommen. Absolut,
ne? Ja. Ich meine, wenn man sich nochmal zurückversetzt, 2018 kommt er aus dem Nichts in die Politik zurück, ja, wird bekämpft vom CDU-Establishment. 2-mal versuchen wirklich wichtige Teile seiner Partei, ihn zu verhindern als Parteivorsitzender. Dann schafft er es irgendwie doch noch über den Umweg eines Mitgliedervotums und so. Dann diese ganze Rumpelphase, Ampel und so. Also es ist ja eigentlich eine ungeheuerliche Geschichte, dass er jetzt nach 7 Jahren doch dieses Amt irgendwie erreicht hat, ja, und ich glaube, das alles kam so ein bisschen natürlich auch in diesem Moment dann über ihn.
Wobei man genau an der Stelle auch sagen könnte, es ist eigentlich überraschend, wie überrascht dann alle waren, weil es hat sich ja schon angedeutet, jetzt auch in den vergangenen Wochen, dass es da die ein oder anderen Sachen gab, also gerade auch bei Friedrich Merz, die Leute haben zum Zweifeln bringen können, also Schuldenbremse auf der einen Seite, wo es irgendwie unruhige Gemüter gab, dann der Umgang mit der AfD auf der anderen Seite. Ja. Also ich sag mal, ich fand es dann auch relativ schnell wurde da auf die einzelnen Abgeordneten geschossen, die ihm da die Stimmen versagt haben und dass sie nicht staatspolitische Verantwortung tragen. Ich habe ehrlich gesagt auch über Friedrich Merz und Lars Klingbeil nachgedacht, wie viel Verantwortung die an der Stelle tragen, weil die haben ihren Laden offensichtlich auch nicht zusammengehalten, hatten keinen Plan B, mussten dann auf die vermeintlichen grünen und linken Spinner setzen, wie Friedrich Merz es gesagt hatte. Und das fand ich dann doch wiederum auch sehr überraschend.
Mhm. Ja, und man kann ja auch fragen, wie viel staatsbürgerliche Verantwortung ist es, wenn man mitten im Wahlkampf gemeinsame Sachen mit der AfD macht und dass das dann irgendwann auch eine Quittung bekommt.
Absolut.
Du guckst gerne.
Nochmal ein draufgesetzt. Ich finde es vollkommen richtig, was Ann-Kathrin sagt. Der hat jetzt ein zweites Mal gerettet werden müssen von Leuten, die er verachtet, nämlich Grünen und Linken, die er noch beschimpft hat als Spinner und das ist alles zu Ende.
Das war der technische Kniff, um am Tag selber am Dienstag noch einen zweiten Wahl, die Erlaubnis dafür zu bekommen.
Die mussten tun, wozu er meistens nicht bereit ist, nämlich über den parteipolitischen Schatten springen. Die hätten ihn ja auch an die Wand fahren lassen können. Also Friedrich Merz ist das zweite Mal darauf angewiesen, dass Leute tun, was er nicht tun möchte. Und also meine Hoffnung ist, dass er sich das jetzt wirklich mal merkt, diese Erfahrung, und selber dann über sich rauswächst.
Fast unglaublich war ja eigentlich, dass offenkundig wirklich niemand in Reihen der Union, in Reihen der SPD oder auch im Bundestagspräsidium mit diesem Szenario irgendwie gerechnet und kalkuliert hat. Ja, also in dem Moment, als es passierte und er fiel durch im ersten Wahlgang, guckten sich alle an und es sah so aus, als würden sie sich fragen, was machen wir denn jetzt eigentlich?
Ja, und es ist, man muss sagen, es ist wirklich das dritte Mal, dass die Union in eine, also regierungs- und stabilitätsgefährdende Situation schlittert, ohne sich irgendwie vorbereitet zu haben.
Nicht vom Ende wieder hergedacht.
Nicht vom Ende gedacht.
Und da fragt man sich, was machen die eigentlich beruflich?
Das sind so Spontis, ne?
Ja, und dann Carsten Linnemann, der doch noch so sagte, wir haben jetzt hier nicht so viele Erfahrungswerte. Man muss ja fairerweise sagen, das ist bundespolitisch noch nicht vorgekommen, während Kai Wegner hier in Berlin das ja schon zu Genüge kannte. Der wurde ja im dritten Wahlgang tatsächlich erst gewählt. Aber trotzdem müsste man da eigentlich, also auch gerade Julia Klöckner hätte darauf vorbereitet sein müssen.
Lass uns doch auf die Unionsfraktion schauen, um quasi wir als Hobbydetektive mal auf die Suche gehen, wer könnte die meisten Motive gehabt haben, zumindest im ersten Wahlgang diesen wirklich heftigen Denkzettel Friedrich Merz zu verpassen. Also für die Unionsfraktion spricht, dass er auch dort einige Leute bei Personalentscheidungen nicht berücksichtigt hat. Es spricht dafür, dass er viele enttäuscht hat, weil er bereit ist, diese gigantischen Schulden aufzunehmen, wo er seiner Partei und allen Anhängern ja immer versprochen hatte, also das machen wir nicht, das ist unseriös. Oder aber er ist auch in der eigenen Partei durch das phasenweise Paktieren mit der AfD quasi einigen zurecht gewesen, weil bei dieser Abstimmung mit der AfD im Deutschen Bundestag gab es ja auch Unionsabgeordnete, die da Ende Januar nicht mitgemacht hatten. Was glaubst du, Maria?
Also die Tatsache, dass die dann im zweiten Wahlgang klein beigegeben haben, spricht für mich gegen eine politische Überlegung. Da mein Gefühl ist tatsächlich eher, dass das Leute waren, auch Laien ein bisschen so, die gedacht haben, dem kann ich jetzt mal einmal einen Denkzettel verpassen und dann läuft das wie im Landtag, dann hat man gleich nochmal eine Abstimmung und dann läuft es. Das spricht für mich gegen eine konzertierte Aktion.
Ja, und glaubst du, dass dort auch Leute aus CDU und CSU waren oder schieben wir doch lieber alles auf die SPD-Fraktion?
Die Tatsache, dass dann bei der Wahl von Mirsch, des neuen Fraktionsvorsitzenden, 18 Stimmen fehlten. Gut, also das ist jetzt magisches Denken. Ich weiß nicht, ob da irgendwie was dran ist, aber es waren halt dann auch nochmal 18 Leute.
Ja.
Wobei ich diesen Denkzettelgedanken gar nicht so sehr vom Inhaltlichen zu 100% trennen würde. Also ich kann ja auch jemandem einen Denkzettel verpassen wollen, weil ich einfach davon überzeugt bin, dass er inhaltlich nicht gut arbeitet oder das nicht gut umgesetzt hat.
Das hätte man natürlich aber auch schon beim Schuldenpaket machen können, ne? Und da stand ja die Mehrheit, ne?
Ja, also der Kollege Ronsheimer war es, glaube ich, der hatte ja einen Tweet, ne, von einem Abgeordneten irgendwie, der gesagt hat, also das mache ich nicht, Freunde, ohne mich.
CDU?
CDU, das war aber sehr allgemein gehalten und da war nicht so ganz klar, ob sich das jetzt auf die Abstimmung
genau,
bezieht.
Andreas Mattfeld, der Haushaltspolitiker, genau, der immer so ein bisschen sperrig ist und auch gerne mal irgendwie gegen was stimmt. Aber ich habe da auch nicht klar rauslesen können aus diesem Facebook-Beitrag, ob er jetzt wirklich fest vorhatte, gegen Merz zu stimmen oder ob das so ein bisschen ein allgemeiner Protest war, den er formuliert hat. Ich glaube, es gibt auf beiden Seiten, Union und SPD, eine ganze Gemengelage an möglichen Motiven. Deswegen, also es gibt ja auch noch zum Beispiel Restbestände des sogenannten Merkel-Lagers in dieser Fraktion. Also keine Ahnung. Ich meine, wenn wir uns daran erinnern, wie verhasst Friedrich Merz auch mal in der CDU war, ja, würde ich auch nicht komplett ausschließen, dass sich das auch irgendwie noch manifestiert hat in dieser Abstimmung. Auf der anderen Seite SPD, die, Ann-Kathrin, du hast es gesagt, natürlich Friedrich Merz auch immer noch für sozusagen eigentlich einen unmöglichen Kanzler hält, ja? Also den Lord Voldemort des Neoliberalismus, derjenige, der irgendwie mit der AfD gemeinsame Sache gemacht hat und so. Da bringen es einige einfach möglicherweise nicht so richtig übers Herz, ihn zu wählen. Und enttäuschte Karriereerwartungen, klar.
Also ich wage jetzt einfach mal die steile These, fast alle dieser 18 Stimmen kamen aus der SPD-Fraktion, aus den Gründen, die ihr gerade schon genannt habt, was einen inhaltlich stört. Merz wirklich immer das große Feindbild, zu dem er selber auch vieles beigetragen hat, aus sozialdemokratischer Sicht war. Plus aber, und das ist vielleicht noch schwerwiegender, der Faktor Lars Klingbeil, der wirklich radikale Personalentscheidungen getroffen hat, quasi als Alleinherrscher in der SPD momentan. Er scheint am Montag erst seine 7 Minister vorgestellt hat. Nur einer durfte bleiben, Boris Pistorius. Die restlichen Minister und Staatssekretärinnen sind nicht nur neu, sondern im Vergleich zur letzten Regierung jünger und weiblicher. Einige Landesverbände gingen leer aus und man hat so ein bisschen das Prinzip, also es kommen vor allem die zu Zuge, die ein gutes und enges Verhältnis zu Lars Klingbeil hatten. Und daraus speist sich, glaube ich, schon ein großes Protestpotenzial. Und es müssen gar nicht zum Beispiel die abgesägten Hubertus Heil und Saskia Esken persönlich gewesen sein, aber die haben ja auch ein paar Leute, die ihre Fans sind, die mit denen zusammen auch weiter Karriere machen wollten. Und solche Enttäuschungen können sich da genauso entladen, oder?
Ja, also es ist am Ende eine ziemlich dreiste One-Man-Show, die er da eigentlich seit der Bundestagswahl abzieht. Also wenn man sich anguckt, die SPD hat da auch ihr schlechtestes Ergebnis seit Jahrzehnten eingeholt. Lars Klingbeil hat sich direkt erstmal zum Fraktionsvorsitzenden machen lassen, war dann auch völlig unbeirrt, dass er jetzt der neue Vizekanzler und Finanzminister wird und hat gleichzeitig eigentlich wahnsinnig viele um ihn herum vor den Kopf gestoßen. Und natürlich ist es klar, dass es da irgendwie Leute gibt, die da jetzt unzufrieden sind. Ich finde auch dieses Saskia Esken-Ding tatsächlich, also es hat mich wirklich in den vergangenen Wochen in den Wahnsinn getrieben, wie alle 3 Tage irgendjemand aus der SPD wieder hervorgezaubert wurde, der gesagt hat, ja, Saskia Esken ist aber auch wirklich schlimm, aber Lars Klingbeil ist auch wirklich toll. Und dann irgendwann kommt Lars Klingbeil mal um die Ecke und sagt, ach, das ist ja auch wirklich bodenlos, wie wir hier mit Saskia Esken umgegangen
sind. Am Tag, bevor er ihr dann auch kein Ministeramt anbot.
Exakt, man muss ihr ja auch nicht ein Ministeramt geben. Also über sie als Politikerin kann man noch mal auf einer ganz anderen Ebene streiten, aber ich sag mal, Lars Klingbeil hat auf jeden Fall nicht verhindert, dass dieser Umgang mit Saskia Esken betrieben wurde.
Mariam, du hast dich in letzter Zeit vor allem mit Friedrich Merz beschäftigt, ich erwähnte es schon, aber wie blickst du auf Klingbeil und das, was er dort auch hinbekommen hat?
Naja, also Hut ab, möchte ich sagen. Ne? Also von der Verantwortung für das Wahldesaster ist praktisch nichts hängen geblieben. Er hat sich an die zentrale Machtposition gehievt. Das finde ich für eine Partei, die so brutal mit ihren Führungsfiguren umgeht, doch ziemlich erstaunlich.
Veit, kaum jemand kennt sich besser aus in der SPD. Wie erlebst du dort die Stimmungslage?
Also begeistert geht da natürlich niemand in diese Koalition, was jetzt aber auch nicht total verwunderlich ist nach einem 16,5% Ergebnis. Das steckt denen schon noch in den Knochen und ich glaube auch, dass sozusagen das vielen nach dieser hektischen Phase und unruhigen Phase der Koalitionsverhandlungen und nach dem Mitgliedervotum und so erst klar geworden ist, was da eigentlich passiert ist bei der Bundestagswahl und in welcher Rolle man sich jetzt auch wiederfindet.
Wie also erklären die sich das eigentlich? Was ist da passiert?
Du meinst das 16,5% Ergebnis?
Ja, Olaf Scholz.
Ich glaube, dass sie bislang noch nicht so eine tiefgehende Fehleranalyse gemacht haben und Ursachenforschung betrieben haben. Sie waren ja abgelenkt, ja, also zwischen der Bundestagswahl und dem Eintritt in die Koalition. Ich glaube aber, das ist sozusagen eine allgemeingültige Erklärung auch in der SPD ist, dass man das alles möglichst dem Bundeskanzler zuschiebt, dem früheren Bundeskanzler Olaf Scholz, ja, der ja nicht performt hat in Augen vieler Sozialdemokraten. Ist ja auch nicht ganz falsch, die Diagnose. Ja, also das war keine gute Amtszeit von Olaf Scholz Kanzlerschaft. Bleibt nicht so wahnsinnig viel übrig. Aber ich glaube, dass sozusagen die Stimmung, mit der die SPD jetzt in diese Koalition geht, ist total ambivalent. Man freut sich, dass man irgendwie noch mitspielen kann und nicht sozusagen mit der AfD in der Opposition landet. Gleichzeitig ist das ein instabiles Konstrukt, in das man da jetzt geht. Ja, das hat sich am Tag der Kanzlerwahl gezeigt und das Misstrauen ist sozusagen in der Koalition da und das spürt man auch in der SPD.
Ja, auch an euch anderen nochmal die Frage, war das tatsächlich ein Vorgeschmack auf künftige Instabilität dieser Bundesregierung oder war das dann der eine Auftakt? Wir haben schon analysiert, da gab es auch persönliche Motive, der aber quasi das Grundkonstrukt in der Zukunft nicht in Frage stellt, weil das war ja letztlich auch das große Versprechen von Friedrich Merz, nach diesem als Chaos empfundenen Ampelgerumpel hier wieder Seriosität, Stabilität reinzubringen. Ich habe da einen schönen O-Ton, den hören wir uns an und dann bin ich gespannt auf eure Meinung.
Und ich möchte den Bürgerinnen und Bürgern heute von dieser Stelle aus sagen, sie bekommen mit dem morgigen Tag im Falle meiner Wahl und der anschließenden Bestätigung der Kabinettsmitglieder eine Regierung, die Deutschland mit Reformen und mit Investitionen entschlossen ist, nach vorne zu bringen. Eine Regierung, die vom ersten Tag an darum bemüht sein wird, verlässlich zu sein. Eine Regierung, die die Sorgen der Menschen in unserem Land auch ernst nimmt.
Mir geht's hier vor allem um das Wort verlässlich. Ann-Kathrin, hat die Regierung zum Start für dich Verlässlichkeit ausgestrahlt?
Nein. Die Regierung strahlt, Punkt jetzt, finde ich, keine Verlässlichkeit aus. Man muss ja auch immer ein bisschen vorsichtig sein, finde ich. Man hat ja eigentlich die 100 Tage Schuldenfrist. Das heißt, man darf es jetzt auch nicht zu sehr zerreden. Aber was mich so ein bisschen stört, oder ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass man sich in so semantischen Analysen mit dieser Regierung befinden wird, weil ich immer das Gefühl habe, es gibt ganz viel Wortklauberei am Ende auch. Also wir hatten das schon vor der Bundestagswahl, als es um die AfD ging. Ist das jetzt eine Zusammenarbeit oder nicht? Jetzt gerade hatten wir diese Woche, werden wir vielleicht auch noch mal drüber reden, den Notstand oder die Notlage, die da ausgerufen werden sollte, ist es jetzt eine oder nicht? Dann hatten wir 15 Euro Mindestlohn im Koalitionsvertrag. Wie genau ist das jetzt eigentlich formuliert? Und ich finde, da muss man wahnsinnig aufpassen, dass man auch einerseits sich klar ist, was man eigentlich will, aber vor allem auch klar ist in der Kommunikation. Weil am Ende, wenn ich als Bürger, als Bürgerin 75 Mal überlegen muss, was hat jetzt der eine gesagt, was hat jetzt der andere gesagt und wie legt der Dritte das aus, dann wird man wahnsinnig. Und dann wird diese Regierung einfach auf kurz oder lang kein Vertrauen herstellen können.
In der neuen Spiegel-Titelgeschichte heißt es, dass Merz und Klingbeil die Warnzeichen nicht ernst genommen haben, dass sie unvorbereitet und ohne Alternativplan in dieses Debakel stolperten, spricht dafür, dass ihnen die Professionalität fehlt, die es zum Regieren braucht. Was sagst du, Marian?
Das scheint so zu sein, aber damit können wir uns jetzt, finde ich, gar nicht aufhalten. Und diese Sache mit der Semantik, ich finde eigentlich, da liegt sogar eine gewisse Chance drin. Also für Merz liegt die Chance darin, in diesem Zeitalter der Autoritären einen neuen Konservatismus zu entwickeln, der einerseits auf diese Stabilität abzielt, aber eben andererseits auch auf Innovation, Schutz, Weiterentwicklung. Also alles Mögliche, die Nation müsste eben im Grunde beim Denken zugucken können. Das ist da liegt eine Riesenchance drin, genauso wie für die SPD auch. Also ich finde ja immer, die müssten sich aktiver mal mit dem Modell Dänemark auseinandersetzen. Was machen die dänischen Sozialdemokraten eigentlich, was die in die Lage versetzt, die Autoritären, die dänische Volkspartei wirklich zu einer vernachlässigbaren Größe zusammenschnurren zu lassen und so. Also da, es kann politisch echt viel passieren und das, was wir gesehen haben, und wenn man mal so den Schritt zurücktritt aus der Betrachtung der einzelnen Parteien und was wer war jetzt gekränkt und so weiter, ist es ja wirklich so, dass die Mitte wackelt. Und mit dieser Mitte sind wir letztlich alle irgendwie gemeint. Also da jetzt so zu sich zurückzulehnen und zu sagen, jetzt seht mal zu, dass ihr uns ein ordentliches Paket hinstellt, finde ich für mich selber auch irgendwie nicht so richtig befriedigend. Die haben ja den Reformsprung schon gemacht, bevor sie diese ganze Geschichte, also durch die Schuldenpakete, durch die beiden, ne, das ist ja ein Riesenversprechen. Mhm. Wir werden resilienter, mhm, weil wir in Gefahr sind. Und in diesem Resilientwerden erzeugen wir Wachstum. Das ist ja, also man kann sagen, es ist wie Alchemie oder sowas, aber es ist eben auch eine Riesenchance. Aber dazu bedarf es einer Sprache und einer politischen Gestik und so, die alle einlädt. Und ja, ob die das hinkriegen?
Vielleicht noch ein Gedanke. Ich teile das total, dass das eine Riesenchance ist. Und so war ja eigentlich auch ein bisschen die Stimmungslage nach dem, bei Unterzeichnung des Koalitionsvertrags und so, und mit der die, ja, Führungsspitzen jedenfalls aus diesen Koalitionsverhandlungen rausgegangen sind.
Obwohl sie immer
sind,
sagen, keine Euphorie und
genau,
so weiter.
Genau, aber trotzdem war man irgendwie stolz darauf, ganz dass genau, man das relativ konfliktfrei und geräuschlos hingekriegt hat. Und deswegen ist, glaube ich, dieser Dienstag, dieses Malheur bei der Kanzlerwahl, ja, so schlimm, ja, weil, und so problematisch, weil es natürlich die Energie erstmal killt. Also der Start einer Koalition ist immer entscheidend, glaube ich, ja, dafür, wie sie aufgegleist wird. Und erinnern wir uns mal an die Ampel. Wenn es eine gute Zeit gab in der Ampel, dann war das der Start, ja, wo man dann von einem gemeinsamen Spirit gesprochen hat, mal so ein Selfie gemacht hat und die Zitrusfrische überall war und so, ja. Und da ist man mit einem Elan reingegangen und dieser Elan ist jetzt überhaupt nicht zu sehen mehr, ja, weil man irgendwie, da frisst sich das Misstrauen rein, weil man auch nie wird wissen können, woher kamen denn jetzt eigentlich diese Nein-Stimmen?
Es ist, ne, doch was total Interessantes passiert. Also, mhm, man hatte um die Mittagszeit, Dienstag, hatte man dieses totale Katastrophengefühl, mhm, und Weimar und was nicht alles. Mhm. Der Kollege Alexander hat von einer Staatskrise gesprochen. Mhm. So, dann
war es nicht.
Plätschert, war es nicht. Dann plätschert die Sache irgendwie dahin und dann passiert diese zugegebenermaßen zwangsweise Öffnung zur Linken. Ja. Also plötzlich, und ich muss sagen, dass ich selber auch, ich bin nun wirklich kein Freund der Linken und ich halte die für gefährlich und so weiter. Aber was man gesehen hat, ist, die politische Bruchlinie läuft im Moment nicht mehr zwischen links oder rechts, sondern zwischen denen, die das ganze Ding in die Luft, mhm, sprengen wollen und denen, die das eben nicht wollen. Und diese Reichineck bei allem, was man sagen kann.
Dieser Reichineck.
Jawohl, diese Reichineck.
Die, eine der beliebtesten Politikerinnen Deutschlands.
Ganz immerhin, genau. Naja, die ihre Existenz im Grunde Friedrich Merz verdankt.
Das stimmt.
So, aber
nicht ihre Existenz vielleicht, aber ihre Popularität.
Ihre Existenz, ja. Entschuldigung. Ja, ja. Ihre politische, ihren kometenhaften Aufstieg. Friedrich Merz verdankt der Aktion eben mit der AfD. Du hast es schon angesprochen. Und ob man will oder nicht, man muss irgendwie aufeinander zugehen. Also nicht nur die CDU auf die Linke, sondern auch die Linke auf die CDU.
Ja, da nochmal kurz zum Hintergrund, nachdem Merz eben im ersten Wahlgang gescheitert war, brauchte es eine Änderung der Geschäftsordnung, um am selben Tag diese zweite Abstimmung zu ermöglichen, weil da war man sich dann auch relativ schnell sicher, wenn wir jetzt 3-4 Tage warten und nur darüber berichtet wird, oh, die Merz-Dämmerung, wird das überhaupt, das macht die Sache nicht besser. Deshalb war dann klar, nee, lass uns lieber jetzt wählen, aber für diese Geschäftsänderung braucht es eben eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag. Die Linke stand bereit, brachte gemeinsam mit Union, SPD und Grünen den Antrag ins Plenum ein. Am Ende stand ein Kanzler Merz mit der Hilfe der Linken, zumindest in Verfahrensfragen. Jetzt hat die Union aber seit Dezember 2008 den sogenannten Unvereinbarkeitsbeschluss, in dem es heißt, die CDU Deutschlands lehnt Koalitionen und ähnliche Formen der Zusammenarbeit sowohl mit der Linkspartei als auch mit der Alternative für Deutschland ab. Nach dem, was jetzt auch wieder am Dienstag geschehen ist, muss die Union diesen Unvereinbarkeitsbeschluss hinterfragen, Ann-Kathrin?
Ja, und ich glaube, das tut sie auch schon. Also ich glaube, es gibt vehement noch Leute, die dagegen sind. Das hat natürlich auch alles seine historische Gründe und es gibt sicherlich auch Gründe, die dafür gesprochen haben in der Vergangenheit. Ich glaube aber auch, Reicheneck sagt ja immer, es ist nicht mehr die Zeit, in der man jetzt die AfD und die Linke gleichsetzen kann. Und ich glaube, dass das absolut richtig ist. Und die CDU wird, oder CDU, SPD und CSU werden in den nächsten Jahren immer wieder darauf angewiesen sein, wenn sie irgendeine Grundgesetzänderung im Bundestag durchbringen wollen, dass sie eine Zweidrittelmehrheit haben. Dafür brauchen sie die Linken. Deshalb bin ich relativ sicher, dass diese Debatte jetzt in der CDU und in der CSU geführt werden muss.
Ich glaube aber, dass das ziemlich gefährlich werden kann, ehrlich gesagt, für die CDU und die CDU auch destabilisieren kann, ehrlich gesagt, weil das ist eine hoch umstrittene Frage innerhalb dieser Partei. Ja, das spaltet eigentlich die Partei und mein Eindruck ist, dass gerade im Osten, ne, viele natürlich sagen, okay, wenn wir jetzt den Unvereinbarkeitsbeschluss zur Linken aufheben, warum sollen wir denn dann den eigentlich zur AfD noch behalten? Also, und die Debatte, die, glaube ich, kann die Partei wirklich gar nicht gebrauchen.
Aber das ist, finde ich, trotzdem muss man auch einmal sagen, Äpfel mit Birnen verglichen. Also die AfD, wir haben jetzt gerade Verfassungsschutz gesichert, rechtsextremistische Partei, da hat man schon eine Begründung, wenn man die haben möchte. Dass man gleichzeitig das Problem hat, dass wenn man sozusagen das links aufweicht, dass es dann auf der rechten Seite Leute gibt, die dann eventuell sagen, pass auf, jetzt will ich nicht mehr die CDU, jetzt gehe ich erst recht zur AfD. Das, finde ich, ist nochmal ein anderes Problem.
Nicht,
aber
dann gehe ich zur AfD, sondern genau. wenn der, das sind kommunizierende Röhren. Exakt. Wenn du den,
genau, das meine ich ja, dass sie abfließen sozusagen.
Nein, nicht, dass sie zur AfD gehen, sondern dass dann CDU-Leute sagen, ja bitte, also wenn ihr die Tür zur Linken aufmacht, dann machen wir sie zur AfD auf.
Ja, das habe ich verstanden. Ich glaube nur sozusagen, dass die interne Kommunikation nochmal was anderes ist als das Wählerverhalten. Und ich glaube, intern zu kommunizieren, das sollte eine CDU ehrlich gesagt hinbekommen, da zwei unterschiedliche Fässer aufzumachen.
Mariam, siehst du Gründe, warum die CDU, die Linke auch nach wie vor sehr skeptisch quasi mit Unvereinbarkeit bedenken sollte?
Natürlich, natürlich. Also ich meine, da ist zum einen der Antisemitismus, ehrlich gesagt, auf vielen linken Demos, was da für Sprüche fallen und so weiter. Das ist ein Riesenphänomen. Das Verhältnis zu Russland, zu Ukraine und so weiter, das war natürlich bei Sarah Wagenknecht nochmal eine andere Nummer, aber gibt es, würde ich sagen, immer noch in der Linken auch ein Problem. Dann ehrlich gesagt der Antikapitalismus, das Verhältnis zu linken Diktaturen, also es gibt echt, sagen wir mal umgekehrt, nicht sehr viele Gemeinsamkeiten, aber eben dieser Brokenism, was ich vorhin angesprochen habe, also das Bestehen oder das Kümmern um das Ganze und die demokratische Stabilität, das ist natürlich eine Brücke.
Wolltest du dem noch was entgegenhalten?
Nee, ich will ja jetzt auch nicht der CDU dazu raten, dass sie mit denen koalieren. So, ne? Also soweit würde ich jetzt im Leben auch nicht gehen. Ich glaube nur, dass
die Frage kann sich aber auch stellen. Hat sich in Thüringen schon gestellt?
Ja, ich glaube, da sind wir jetzt aber wirklich meilenweit von entfernt, dass das tatsächlich passieren wird. Aber ich glaube, diese Unvereinbarkeit, das wird man auf Dauer einfach nicht halten können.
Naja, es wird sich natürlich auch dieses Jahr schon stellen. Ich meine, im Koalitionsvertrag ist vereinbart, dass man die Schuldenbremse reformiert. Ja. Und das geht
kann
man nur mit einer
Zweidrittelmehrheit. Also es müssen auch Richter fürs Bundesverfassungsgericht eventuell benannt werden. Braucht man das auch dafür?
Und dann ist man aber auch schon bald am Ende der Gelegenheiten, zu denen man eine Kanzlermehrheit braucht. Also so wahnsinnig oft kommt es jetzt auch wieder nicht vor.
Aber warum sollte die Linke sagen, bei den Sachen, wo du mich brauchst, da helfe ich dir aus und ansonsten kannst du mich links liegen lassen? Also das ist ja sozusagen dann auch Quatsch.
Markus Söder und Carsten Linnemann wollen an diesem Beschluss festhalten. Es gibt die Äußerung vom neuen Kanzleramtsminister Thorsten Frey, der sagt, lass uns zurücknehmen musste.
Eine der Wackeligkeiten so, da in den ersten Tagen, ehrlich gesagt.
Die gegenseitige Abneigung scheint bei besagten Herren so weit zu gehen, dass es nicht mal eine Kontaktmöglichkeit zur Linken gab, wie man es am letzten Dienstag brauchte. Scheiße, wen rufen wir denn da jetzt an? Und das hat nämlich Linnemann diese Woche beim Kollegen Markus Lanz erzählt. Wir hören mal kurz rein.
Hätten Sie eine Nummer von der Linkspartei, Herr Linnemann?
Dietmar Bartsch wahrscheinlich, oder?
Das war Michael Brücker.
Nein. Ja, Dietmar Bartsch, habe ich gehört, dass er gut Skat spielen kann, aber ich habe die Handynummer von Sie haben keine Nummer von einem relevanten Menschen der Linkspartei, also keinen direkten Kommunikationsweg? Nein, ich habe in meinem Handy keine einzige Nummer.
Ist das gut
von
so?
Einem Vertreter der Linkspartei, aber Herr Lanz, darum geht's doch jetzt gar nicht.
Doch?
Ja. Darum geht es doch jetzt gar nicht.
Heute ging es genau darum.
Was meinst du, Maria?
Nee,
du lachst also, ein wenig, während
ja,
du hier
ich lache,
zuhörst.
Weil das stimmt so nicht. Also aus der Linken ist auch schon gegenüber Kollegen der FAZ, glaube ich, war es bestätigt worden, dass sie von mehreren Leuten angerufen worden sind. Also so ganz war es nicht. Es hieß ja dann Alexander Dobrindt. Und das finde ich für unsere Runde vielleicht auch nochmal ein interessantes Thema. Welche Rolle spielt eigentlich die CSU in diesem Gefüge? Also man kann ja schon den Eindruck bekommen, dass die sogenannten S-Parteien, ne, SPD und CSU, im Grunde so ein bisschen so ein Bündnis geschlossen haben in den Fragen, wie man mit dem Geld umgeht, gegenüber der ordoliberalen CDU.
Die CSU hat übrigens auch keine Unvereinbarkeitsbeschlüsse. Jedenfalls nicht mit der Linkspartei.
Ja gut, die hatten nun das Problem auch.
So, du wolltest aber über Alexander Dobrindt sprechen, der, um das der Vollständigkeit halber zu sagen, der die Nummer der ehemaligen linken Chefin Janine Wissler hatte und die hat dann einen Kontakt hergestellt. Aber bitte?
Genau, also Dobrindt musste die dann anrufen. Dobrindt musste auch schon die Verhandlungen mit der SPD vor dem Scheitern bewahren. Dobrindt musste davor schon die Grünen dafür gewinnen, dass sie die beiden Schuldenpakete mitbeschließen und so weiter. Also der Dobrindt hat eine extrem wichtige Scharnierfunktion in dieser neuen Koalition.
Ann-Kathrin, war das am Dienstag oder rund um diesen Dienstag trotz dieser Schlappe für Merz im ersten Wahlgang ein geordneter Übergang von einer Regierung zur anderen?
Ja. Das schon. Also es war chaotisch sozusagen in dem Prozedere, aber an sich war das ein sehr geordneter Übergang. Und das kann man vielleicht an der Stelle auch nochmal lobend erwähnen. Das ist ja heutzutage, wenn man sich die Weltlage anguckt, nicht selbstverständlich. Und wenn man sich anguckt, wie Olaf Scholz da auch reagiert hat, das war absolut anständig, dass auch eine Heidi Reicheneck beispielsweise gratuliert hat, eine Saskia Esken, die sicherlich nicht den tollsten Tag in ihrer Geschichte hatte, da noch hingegangen ist, Merz gratuliert hat. Also es war alles hoch anständig. Ebenso wie die Übergabe auch der Ministerien.
Ja. Also, habe ich auch so wahrgenommen. Und es heißt ja auch immer, die Intaktheit einer Demokratie zeigt sich daran, ob der Wahlverlierer akzeptiert und bereit ist, den Übergang zu ermöglichen. Dein Kollege Mariam Lenz-Jakobsen hat bei Zeit Online auch bei der Debatte um den ersten Wahlgang dafür plädiert, den Ball flach zu halten. Er schreibt, nein, das war keine Staatskrise. Und weiter, eine Wahl hat stattgefunden. Die geplante Mehrheit ist dabei erstmal nicht zustande gekommen, weil freie Abgeordnete anders entschieden haben, als es allgemein von ihnen erwartet wurde. Für Friedrich Merz ist das eine Bürde, für die Demokratie aber ist dieser Vorgang keine Katastrophe. Für ihn ist das eigentlich besorgniserregende, das Hyperventilieren von Teilen der politischen Öffentlichkeit.
Ja, also ich habe Sympathien dafür, dass man sagt, es war keine Staatskrise, aber wir sind schon ziemlich nah an einer dran entlang geschrammt. Also wenn das schiefgegangen wäre am Dienstag und der Merz hätte am Mittwoch in Paris und Warschau anrufen müssen und sagen müssen, ihr habt euch vielleicht auf mich gefreut, weil es in Europa keine Führung mehr gibt, aber ich kann leider nicht kommen, weil ich kein Kanzler bin. Dann wäre es, ich weiß nicht, ob Staatskrise, aber dann wäre es ein echt schwarzer Tag geworden und wir kommen bestimmt noch darauf, dass der Mittwoch dann den Dienstag heilen sollte und das leider nicht
da
gelungen
kommen wir doch
ist.
Drauf, genau. Ja. Lass uns einmal kurz dabei bleiben, Veit. Du hast nicht von Staatsversagen geschrieben, aber dein gepfefferter Kommentar zur Thematik trägt den Titel Der Horrormorgen für Schwarz-Rot. Und du sagst darin, die Pleite von Friedrich Merz im ersten Wahlgang ist eine Blamage für die angehende schwarz-rote Koalition und für die gesamte politische Mitte. Jetzt, nachdem auch du durchatmen konntest, würdest du das immer noch so drastisch aufschreiben?
Würde ich, weil wir doch eigentlich seit ein, zwei Jahren darüber diskutieren, ob die politische Mitte noch die Kraft hat, sich gegen den Autoritarismus und gegen den Extremismus zu wehren. Und ich finde, das wäre ein wirklich geeigneter Moment gewesen im Bundestag, mit einem ganz klaren Votum für Friedrich Merz zu zeigen, wir haben hier eine stabile Koalition, wir gehen hier geeint in diese Operation für die nächsten 4 Jahre.
Stimmt,
und
absolut.
Genau das ist nicht passiert.
Ja.
Und deswegen fand ich, war es sozusagen umgekehrt ein Sinnbild dafür, wie schwach die politische Mitte ist und wie porös und instabil das ist. Und deswegen finde ich das absolut alarmierend, was da passiert ist.
Es gibt diese Aussage von Markus Söder, dass jetzt diese Regierung ist die letzte Patrone der Demokratie oder für die Demokratie. Ann-Kathrin, siehst du das auch so hochgehängt? Also, dass vom Erfolg der Regierung Merz wirklich die Zukunft der Demokratie abhängt? Man hat ja in den Debatten zum Teil schon das Gefühl, also jetzt müssen auch wir Beobachter sagen, der Friedrich, der muss es jetzt schaffen, weil sonst ist ja unsere Demokratie kaputt.
Ja, ich glaube, man muss ein bisschen aufpassen, dass das am Ende keine selbsterfüllende Prophezeiung wird. Also man darf, glaube ich, jetzt auch nicht zu oft vom Ende der Demokratie reden und auch nicht zu oft sagen, wie dramatisch das jetzt alles ist, weil das ist natürlich alles auch Wasser auf die Mühlen der AfD am Ende. Trotzdem glaube ich, dass da ein wahrer Kern drinsteckt. Wir sehen, wie erfolgreich diese Partei gerade ist. Wir sehen, dass das Vertrauen in die Politik seit Jahren oder auch in die politische Mitte seit Jahren abnimmt, dass es einen ganz großen Politikverdruss gibt. Und natürlich, wenn wir jetzt nochmal eine Regierung haben, die in den kommenden Jahren die großen Krisen, die wir haben, nicht beseitigen kann, wenn die nicht das Vertrauen bei den Leuten herstellt, nicht irgendwie den Leuten vermittelt, wir packen hier wirklich was an. Also es geht ja gar nicht mehr um diese großen Visionen, sondern es geht ja wirklich so um Handwerk, wir setzen einfach Dinge um, wir gucken, dass dieser Staat beispielsweise wieder funktioniert. Wenn da nicht zentrale Weichen gestellt werden, glaube ich auch, dass es 2029 auf jeden Fall schwierig werden kann. Ich würde jetzt aber nicht jetzt schon anfangen, das Ende der Demokratie herbeizureden.
Aber das Handwerkliche, was du erwähnst, das ist ja das, worauf manche noch mehr blicken, wenn sie auf den Dienstag zurückblicken, als auf die 18 Stimmen, die anfangs zumindest nicht für Friedrich Merz wählen wollten. Der Umstand, dass also die Anführer von allen zwei oder drei Gruppierungen nicht damit gerechnet hatten, dass man einen zweiten Wahlgang braucht, offenbar das Verfahren auch gar nicht kannten, hilflos dastanden und juristischen Beistand suchten. Was können wir denn jetzt machen? Dürfen wir heute überhaupt noch? Wenn ja, wie? So, das war schon eine Planlosigkeit, wo man sich von echten Profis eigentlich gewünscht hätte. Die haben ja, okay, jetzt ist das eingetreten, ich habe Plan B.
Genau, also da liegt zum einen so eine Strukturschwäche von Friedrich Merz einfach drin, die der immer schon hatte. Also der hat deshalb 2002 gegen Angela Merkel verloren, weil er immer denkt, dass ihm Sachen zustehen, dass er sich nicht drum kümmern muss, dass er keine Seilschaften aufbauen muss. Und Merkel hat halt immer gedacht, ich bin hier der Freak, ich bin hier die Außenseiterin, niemand vertraut mir, ich vertraue niemandem, ich gucke also besser, wer macht mit. Und bei Merz ist es eben so, dass er denkt, ja, Freunde, ist ja wohl ziemlich klar, wer jetzt hier gewählt werden muss. Und dann versäumt er es, wie Kohl das gemacht hat oder so, die Leute anzurufen, tut mir leid, Norbert, das ist jetzt nichts geworden, aber wir brauchen dich für das und das und so weiter. Weil er denkt, dass er das nicht braucht. Entitlement.
Und was vielleicht auch noch eines ergänzend dazu in Sachen Handwerk, was man natürlich auch nochmal sagen muss, Friedrich Merz hat keinerlei Regierungserfahrung, Lars Klingbeil, sein Vize, hat keinerlei Regierungserfahrung und wenn man sich die Ministerriege anguckt, sind da auch sehr viele Leute dabei, die Newcomer sind. Das kann immer mal eine Chance sein, aber gerade wenn es eben um dieses Handwerk geht und solche Ministerien sind einfach Riesendinger, die man erstmal führen und verstehen muss, kann das natürlich auch eine Bürde sein.
Ich glaube trotzdem, dass es ein Trugschluss ist zu glauben, dass durch gutes Regierungshandwerk die politische Mitte von selbst überlebt. Das glaube ich nicht. Wenn das so wäre, dann hätte eigentlich die Ampel zum Zeitpunkt der Energiekrise, kurz nach dem russischen Überfall auf die Ukraine, auf einem Allzeithoch sein müssen, weil das war richtig gute Regierungskunst. Die haben sozusagen das Land durch die Krise manövriert. Ja. Nur wenige Deutsche haben davon was zu spüren bekommen von dieser massiven Energiekrise. Trotzdem gab es ein Vertrauensproblem. Woran liegt das? Ich glaube, dass eben das Handwerk nur eine Seite der Medaille ist. Viele Menschen, Bürger, Wähler, Wählerinnen, wollen was empfinden heutzutage bei Politik. Ja? Die Gefühlsebene ist unheimlich wichtig.
Aber das hat doch Habeck geliefert.
Ja, aber nur Habeck. Olaf Scholz nicht so sehr.
Ja, aber Habeck auch in so einer etwas diffusen Art
Das kam
und Weise,
sehr gut an. Also
kam,
bei
kam
Kriegsausbruch
aber ganz gut an.
Kam
genau.
Das sehr gut an. Da waren die ja auch alle noch beieinander. Ich glaube, was es dann kaputt gemacht hat, war der Streit einfach.
Ja, und die Kommunikation genau. Auch am Ende. Oder beziehungsweise die Nicht-Kommunikation.
So, über Robert Habeck, so gerne über ihn redet, reden wir dann, wenn er das nächste Mal Bundeskanzler werden will. Jetzt reden wir weiter über die ersten Tage von Friedrich Merz. Und nach diesem Tag der spannenden Wahl ging es dann los. Wir reden über das Thema Migration. Da hat Friedrich Merz direkt mal ein paar Flöcke eingehauen. Zum einen entschied der neue Bundesinnenminister Alexander Dobrindt noch am Mittwoch, dass künftig auch Asylsuchende an den Landesgrenzen zurückgewiesen werden können. Für die Umsetzung will er die Polizeipräsenz dort deutlich erhöhen. Und dann am Donnerstag eine verwirrende Meldung oder zumindest ein Tweet des Kollegen Robin Alexander, dass die Bundesregierung nach Artikel 72 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union eine nationale Notlage aktivieren müsse. Der neue Regierungssprecher dementiert sofort. Veit, du warst mit Friedrich Merz in Polen. Schilder uns mal, wie diese Berichtslage quasi in diesem Besuch platzte.
Das war ja tatsächlich nach dem Besuch. Aber das Thema insgesamt, das reiste sozusagen schon mit. Und es war für Friedrich Merz eine, finde ich, ziemlich ambivalente Reise, ehrlich gesagt. Eigentlich war das ja gedacht als Antrittsbesuch in den beiden wichtigsten Nachbarstaaten, Frankreich und Polen, und sollte auf Harmonie und Wiederbelebung des Weimarer Dreiecks und so gehen. Aber man hat schon beim Besuch bei Emmanuel Macron gemerkt, dass diese Grenzproblematik, die Asylproblematik offensichtlich für Irritationen sorgt. Jedenfalls sagte Macron bei der gemeinsamen Pressekonferenz, Grenzschutz ist ja absolut richtig, aber Schengen muss auf jeden Fall bestehen bleiben. Das habe ich zumindest als klare Mahnung an Friedrich Merz gelesen. Mach hier keinen nationalen Alleingang. Dann reiste er nach Warschau weiter. Und da würde ich mal sagen, kriegte richtig einen auf den Deckel von Donald Tusk, dem polnischen Regierungschef.
Weil der was gesagt hat?
Der hat gesagt, also ich möchte hier nicht die Atmosphäre stören, aber wir sollten auch nicht so tun, als ob alles super sei. Grenzkontrollen seien das schlechteste Mittel, was wir jetzt gerade machen können. Migration sei kein nationales Problem, sondern ein europäisches und man müsse das gemeinschaftlich lösen. Jetzt ist Polen im Wahlkampf. Es ist nicht so überraschend, dass Donald Tusk sich auch als selbstbewusster, unabhängiger Regierungschef natürlich präsentieren möchte. Trotzdem waren das ziemlich deutliche Worte und mein Eindruck von Friedrich Merz war, dass er selbst schon eher auf Deeskalation gesetzt hat. Also
er hat ja dann bei der Pressekonferenz neben Tusk stehend gesagt, er hätte jetzt nochmal Alexander Dobrindt angerufen, seinen Innenminister, ja, genau, und dem gesagt, also paraphrasiert.
Ich habe ihn gebeten, hat er wortwörtlich gesagt, die Abstimmung mit den europäischen Staaten noch mehr zu suchen.
Also er steht neben dem polnischen Präsidenten, verspricht dem, dass er seinen Innenminister anruft, dass der quasi wieder mit den Polen redet.
Also das klang fast so ein bisschen so, als holt er den Dobrindt schon wieder ein Stück weit zurück, der am selben Tag, zeitgleich zu Merz' Reise, ja seinen neuen Asylkurs vorgestellt hat.
So, die Frage ist dann aber, wie durchdacht ist dieses Kapitel? Migrationswende, ein Herzensanliegen von der Union, von Friedrich Merz und diese Ungereimtheiten in den ersten Tagen.
Also die Idee bei dem Anruf war vor allen Dingen zu verhindern, dass Dobrindt selber an die Grenze fährt und da irgendwie an die polnische Grenze fährt und da irgendwie Gesten und Auftritte und so weiter. Das wollte der nämlich.
Am Tag, wo Friedrich Merz seinen Antrittsbesuch macht.
Ganz genau, ja. Hätte der jetzt hier demonstriert, so und so viel bayerische...
Hätte quasi persönlich zurückgewiesen.
So ungefähr. Mhm. Und das hat Merz also jetzt verhindert. Aber wie Veit schon gesagt hat, dann brach diese Frage aus, ist jetzt eine Notlage ausgerufen worden und wo ist eigentlich die Notlage? So, die Zahlen gehen ja irgendwie zurück. Was ist die
Wenn
Situation?
Wenn das jetzt eine Notlage aufgrund des Flüchtlingsaufkommens ist, dann wäre es vor 3 Jahren erst recht eins gewesen.
Ja, also das Argument der Union ist, die Notlage entsteht nicht jetzt, weil irgendwie keine Betten mehr da sind, sondern entsteht daraus, dass eben so eine große Zahl von Leuten, die eigentlich schon gar nicht mehr hier sein dürften, hier ist und dass wir Integrationsdefizite haben, die eben dadurch immer verstärkt werden, dass neue Leute dazukommen. Und der Migrationsrechtler oder wie sagt man, Europarechtler Daniel Thüm sagt, man kann das machen. Und das Kalkül der Union ist, wir machen das jetzt einfach mal, berufen uns auf diesen Notstand, den muss man auch gar nicht ausrufen, den kann man einfach erklären. Und dann wird das wahrscheinlich beklagt. Man kriegt aber dann eine Schonfrist und wenn die abgelaufen ist, also dass so ein Prozess, so eine Verhandlung dauert ja dann, und wenn diese Zeit abgelaufen ist, dann sind die Zahlen so, dass wir das auch nicht mehr brauchen und können das dann aufheben. Also die Hoffnung ist immer, dass so ein europäischer Kaskadeneffekt eintritt und man dann trotzdem irgendwie in einer Art Absprache mit den europäischen Nachbarn auf den grünen Zweig kommt. Und die Union sagt ja auch immer, sie tun es alle. Aber das
unter dem Blickwinkel der Professionalität, wie wir hier diskutieren, wie wirkten da für dich die ersten zwei Tage Migrationspolitik?
Also das war auch wieder total unvorbereitet und in den Sand gesetzt. Und das ist natürlich besonders fatal gewesen, weil man muss sich ja eins vor Augen halten. Also wenn dieser Kanzler Merz, wie soll ich mal sagen, irgendeinen Sinn hat, dann ist es ja der zu sagen, wir heilen diese europäische Sprachlosigkeit.
Ja.
Und der Mittwoch sollte den Dienstag heilen. Also der Tag, wo er diese europäische Führungsmacht wieder aufbaut, sollte dieses ganze Chaos heilen und sollte für so einen neuen europäischen Elan sorgen. Und das hat er sich jetzt selber vermatzt, vollkommen unnötig wieder, weil man das ja sehr gut hätte vorbereiten können. Und seine Intonierung ist ja jetzt auch schon ganz anders. Wir werden in Übereinstimmung mit den europäischen Nachbarn das jetzt regeln.
Nun, also der hat das ja im Prinzip schon im Wahlkampf versemmelt. Also der hat sich in ein Dilemma gebracht, was er eigentlich selbst nicht auflösen kann, indem er sagt, wir schließen ab Tag 1 die Grenze, wir machen hier dicht, wir lassen keinen mehr rein und gleichzeitig sich aber als der neue europäische Vorkämpfer inszeniert. Da war von vornherein klar, der steuerte auf ein Dilemma zu, was er niemals auflösen können wird. Und genau das ist das, was jetzt passiert ist. Das Chaos haben wir direkt am ersten Tag gesehen. Heute, ich habe in Vorbereitung zum Podcast, ich habe gefühlt alle halbe Stunde mal geguckt, wo hat jetzt wieder jemand was dazu gesagt, weil es so ein Kuddelmuddel war, dass man wirklich gar nicht verstanden hat, was passiert jetzt hier gerade eigentlich. Und dieses Dilemma, glaube ich, wird sich insofern auflösen, als dass Friedrich Merz selbst erkennen wird, dass für ihn dieses europäische Pferd wesentlich wichtiger ist. Du hast gerade ja schon gesagt, die Zahlen sinken. Also es ist sowieso, dieses Problem ist nicht mehr so drastisch da, wie es in vielen Köpfen scheint. Und ich glaube, Friedrich Merz wird das auf kurz oder lang merken. Der wurde jetzt eingenordet von seinen zwei Co's in Frankreich und in Polen. Und der wird auf kurz oder lang sich von dieser Idee, Alleingang bei den deutschen Grenzen, wird er sich verabschieden, glaube ich. Da wird er auf dem Boden der Tatsachen landen.
Man muss natürlich immer ein bisschen auch bedenken, Donald Tusk steht in Polen, also vor einer Wahl, Präsidentschaftswahl. Und er sieht sich dem Verdacht ausgesetzt, einen deutschen Freund zu sein. Der musste also, genau. Und ich glaube, die haben darüber auch, nicht ich glaube, sondern ich weiß, Tusk und Merz haben darüber vergangenen Sonntag telefoniert. Und Tusk hat Merz sozusagen gesagt, ich muss da jetzt tougher auftreten, weil sonst schaffe ich das hier nicht. Also das muss man immer auch so ein bisschen mit einberechnen. Und Tusk weist ja selber an den Grenzen Asyl Suchende zurück. Allerdings hat er natürlich auch eine europäische Außengrenze und kann da anders agieren.
Veit, du warst bei dieser ersten Auslandsreise an beiden Orten, Paris und Warschau, mit dabei. Was hast du da für einen Friedrich Merz erlebt? Wie war er einfach so drauf? Noch angeknackst von dem Tag vorher oder einfach bumsfroh, es endlich zu sein?
Nee, angeknackst kam er mir wirklich nicht vor, muss ich sagen. Und das erlebe ich eigentlich immer wieder bei Friedrich Merz, dass wenn er einen Kampf überstanden hat und sich gegen Widerstände durchgesetzt
hat, kommt so eine polunderhafte Entspannung.
Kommt eine irre Entspannung. Also der spazierte da mit der Hand in den Hosentaschen zu uns hinten ins Flugzeug und nahm sich Zeit.
Journalisten sitzen da hinten im Regierungsflieger.
Genau. Und dann gibt's immer sogenannte Hintergrundgespräche, aus denen man nicht zitieren kann. Und dann redet man aber über das Programm und was er sonst so denkt. Und er kam sogar auch auf dem zweiten Flug dann nochmal nach hinten. Also hat wirklich den Kontakt gesucht, hat seinen Regierungssprecher vorgestellt und so. Hat auch ansonsten, finde ich, nicht den Eindruck gemacht, als wäre er da so ein Praktikant auf internationaler Bühne. Also er spricht ja auch Französisch beispielsweise. Er hatte keinen Knopf im Ohr auf der Pressekonferenz mit Macron. Hat jetzt nicht selbst Französisch gesprochen, aber hat das, was Macron gesagt hat, offenkundig ganz einfach konsumiert und verstanden. Und hat da, wo er noch unsicher war, auch keinen Hehl draus gemacht, wenn es zum Beispiel darum ging, wo geht's denn hier auf den roten Teppich, wie genau muss ich da laufen und so, hat er sich so ein bisschen an seinem Nachbarn Donald Tusk orientiert und ist dann halt so ein bisschen hinterher spaziert praktisch. Das war eigentlich ganz, ganz urig sah das aus. Aber es wirkte nicht so, als ob er in irgendeiner Weise konfus oder deplatziert wäre, gar nicht.
Das ist auch meine Beobachtung, so unsensibel er oftmals im Umgang in der Innenpolitik mit Parteifreunden, mit Koalitionspartnern, mit den Grünen und so sein kann. Er hat schon eine gewisse Erfahrung beim Auftritt auf internationalem Parkett. Ich war mal, als ich Korrespondent in Washington war, bei einer deutsch-amerikanischen Podium. Da sollte ich quasi einen Vortrag, Einblick in die deutsche Innenpolitik unter Angela Merkel geben. Da habe ich sie relativ stark kritisiert, weil ich ihren Reformeifer irgendwie nie erkennen konnte und mir von ihr einfach mehr Reformen gewünscht hätte. Und da kam Friedrich Merz, der auch dort war, damals nicht in der Politik war, danach zu mir und meinte, das können Sie hier nicht machen, Herr Feldenkirchen. Ich so, was denn? Sie kritisieren doch Angela Merkel für genau dieselben Sachen. Ja, aber nicht hier auf internationalem Parkett. Da gibt's die und die Regeln. Das können Sie in Deutschland machen, aber nicht, wenn Sie für Deutschland quasi, ich sag, ich bin kein Politiker, aber da kann man drüber streiten, ob seine Anmerkung richtig war, aber so dieses Gespür dafür, was kann man was wo machen, das war da schon vorhanden.
Man, viele Deutsche wissen, also sowieso, glaube ich, für viele Leute ist der eigentlich immer noch ein Phantom, weil er ja erst seit 21 wieder da ist und so weiter. Und was viele Deutsche nicht wissen, man hat den so als Transatlantiker abgehakt, dass der seine ersten politischen Schritte ausgerechnet 1989 im Europaparlament gemacht hat. Das heißt, ausgerechnet in der Zeit nach dem Fall der Mauer, Maastricht, Ever Closer Union und so weiter, die ganze Euphorie, die steckt dem noch in den Knochen. Deshalb finde ich es so spießig, wenn die Grünen immer diese Kacheln machen, ah, die 90er haben angerufen, die wollen Friedrich Merz zurück. Wenn es an Friedrich Merz eine überzeugende Sache gibt, dann ist es diese Zeit auch aus den 90ern.
Auch eine glaubwürdige.
Ja, der ist von diesem Elan und dieser Sache noch beseelt.
Ann-Kathrin, ist das bei aller Skepsis, die du ihm gegenüber doch offenkundig hast, ist das etwas, wo du auch sagst, das ist gut?
Ich bin ihm gegenüber nicht nur skeptisch, ich bin auch hoffnungsfroh, dass das was wird. Ich hoffe, dass für uns alle, dass das was wird. Und das ist tatsächlich ein Punkt, der einen, glaube ich, sehr hoffnungsvoll stimmen kann, weil es einfach jetzt wie nie so sehr auf die Europäische Union ankommen wird in der aktuellen Weltlage. So ist es. Und wenn er da als beherzter Europäer vorangeht, am besten noch sich jetzt Emmanuel Macron und Tusk schnappt und da gemeinsam eine Allianz bildet, go for it. Was Besseres kann uns, glaube ich, gerade nicht passieren.
Das ist doch wirklich ein blitzender Moment. Der Carney in Kanada, der neue Premier, der seinen Sieg sozusagen Donald Trump verdankt, Macron, Tusk, Keir Starmer, Ursula von der Leyen, ich meine, stell dir mal dieses Personal vor, das ist doch großartig, da kann man echt was mitmachen.
Und jetzt auch noch
und dazu Merz,
ein offenkundig progressiver Papst.
Genau, das kommt noch strafverschärfend hinzu.
Die großen Erwartungen, die wir alle hier quasi in der Außenpolitik bei der Revitalisierung des deutsch-französischen Verhältnisses, damit auch quasi den Motor für die europäische Integration, glaubt ihr, dass er diesen großen Erwartungen auch gerecht werden kann?
Da bin ich tatsächlich auch ein bisschen skeptisch, einfach weil Europa natürlich heute in einem anderen Zustand ist, auch als in den 90er Jahren. Es ist eben auch nicht mehr so diese Aufbruchsstimmung und so dieses fast überbordende Selbstbewusstsein auch und der Glaube daran, durch tiefere Integration was Gutes erreichen zu können, das ist, finde ich, gerade nicht spürbar. Sondern im Gegenteil, wir haben Fliehkräfte überall in Europa. Ja, es ist ein Flickenteppich an sozusagen unterschiedlichsten politischen Richtungen. Du hast jetzt natürlich zu Recht die sozusagen guten Figuren genannt, aber es gibt auch böse Figuren, ja, sehr böse Figuren, die den europäischen Prozess stören und ehrlich gesagt nicht dafür sorgen, dass wir gerade als einiger Kontinent sozusagen international rüberkommen. Und ich glaube, das könnte eben noch schwierig werden,
Der Merz ist ja ein Schäuble-Schüler. Und Schäuble hat schon in den 90er Jahren angefangen zu sagen, konzentrische Kreise. Ja, wir gucken mal, mit wem was geht. Und das wird es in Zukunft viel, viel mehr geben. So eine kleine Koalition der Willigen, die zum Beispiel sagen, wir kaufen jetzt diese Panzer einfach mal zusammen, weil es Quatsch ist, wenn jeder seinen einzelnen kleinen Blabla. Natürlich, du hast total recht, auch bei Friedrich Merz wird es dann dauernd Interessenskonflikte geben, gemeinsame Schuldenaufnahme,
qualifizierte Mehrheit, Abstimmung und so weiter.
Alles schwierig. Natürlich, das wird alles schwierig und Migrationspolitik, ne? Klar, ich will jetzt nicht sagen, das wird alles Soße, hier Fukuyama-Soße und so weiter, aber trotzdem, es liegt
nicht ausgeschlossen,
irre,
das stimmt.
Irre Chance in dem Moment.
Ja, und es ist im Idealfall erfindet sich Europa vielleicht auch einfach ein bisschen neu, ne? Die Europäische Union.
Aber noch ein Gedanke. Gedanke, der mir auch noch gekommen ist bei der Reise und den fand ich auch interessant. Also er spricht ja immer vom Neustart und jetzt wird alles anders und Deutschland ganz andere Führungsrolle jetzt und so. Und endlich ist der Olaf weg, jetzt kommt mal der Erwachsene. So kommt er ja so ein bisschen daher und dann tritt er da auf und eigentlich hat man den Eindruck, naja, Scholz da so ein bisschen rum. Ja, also da ist so wahnsinnig viel Neustart auch nicht. Also im Umgang mit der Ukraine weitgehende Kontinuität, nee, würde ich sagen. Oh doch, in der, im Wording und im Auftritt mit Macron, total.
Nee, das glaube ich überhaupt nicht.
Total. Von Taurus war gar nicht mehr die Rede.
Ja, das sind immerhin falls Eindrücke aus der ersten
zumindest
Woche.
Die Eindrücke, ne? Die Eindrücke von der Reise. Also kann sein, dass da im Hintergrund was anderes passiert, aber er war sehr vorsichtig plötzlich da. Ne? Das finde ich gar nicht unklug, sondern außenpolitisch ist das wahrscheinlich genau richtig. Nur auch da kommt er so ein bisschen, glaube ich, an die Grenzen der Realität, dass er merkt, ich kann jetzt hier nicht sozusagen im Kommandoton von einem Tag auf den anderen einfach Europa verändern, sondern es ist halt manches passiert in so einem europapolitischen Korsett und auch im Korsett der Nachbarn.
Ja, das ist ja klar. Aber ich meine, endlich ist da jemand, der was will und der eine Leidenschaft hat und der sieht, was... Also wir stehen in einem Fadenkreuz und wir dürfen da nicht zu ängstlich sein. Also was ich großartig fand, war diese Rede von ihm. Und ich glaube, die werden wir nochmal hören. Wenn Putin nochmal das und das macht, dann antworten wir mit dem und dem. Also das wird er im Konzert machen.
Was Olaf Scholz so bedroht,
also von Merz bedrohlich fand, woraufhin Scholz Merz einen Zocker genannt hat, was ich echt absurd fand. Endlich kehrt man mal die Richtung um, reagiert nicht nur ängstlich auf das, was Putin macht, sondern geht voran und stellt eine Bedingung.
Okay, aber davon ist doch überhaupt gar nicht mehr die Rede.
Na, mal abwarten. Davon ist die Rede. Von dem Taurus ist weiterhin die Rede.
Also
doch.
Da war nie, überhaupt doch. Nicht die. Auch Macron hat gesagt, wir reden hier nicht über einzelne Waffensysteme und so weiter.
Wir
und
reden jetzt nicht über einzelne Waffensysteme, aber dass der Taurus eine Option ist, hat er im letzten
Sonntag... Da habe ich es eher so verstanden, dass Macron sagen wollte, wir reden da nicht öffentlich drüber.
Genau, strategische Ambiguität.
Die Franzosen liefern ja auch schon. Nicht Taurus, aber
so
sozusagen äquivalent.
Ganz
ne?
genau,
klar.
So
ja.
ist es.
So. Und dann gab es, um die Woche zu vervollständigen, am Donnerstag auch das erste Telefonat von Friedrich Merz als Kanzler mit US-Präsident Donald Trump. Manchmal nach solchen Gesprächen twittert Trump dann einfach frei Schnauze raus, was da so war. In diesem Falle gab es sehr fein abgestimmte Erklärungen beider Seiten. Es war erkennbar das Bemühen, das als konstruktives, freundschaftliches, nach vorne gehendes Gespräch darzustellen. Auch beim Handel werde man sich einigen. Es gibt eine Einladung an Donald Trump und das klang erstmal vielversprechend, wenn auch nicht überraschend. Mariam, mit deiner Beschäftigung mit Friedrich Merz zumindest, glaubst du, er ist intelligent genug und auch ansonsten gewachsen, um Donald Trump gut und richtig zu begegnen?
Ja, denke ich schon. Also der weiß, was das für jemand ist. Er weiß ganz genau, was er von dem zu halten hat. Er hat das schon in der Wahlnacht, wo sich sehr viele Transatlantiker dann sehr erschrocken haben, noch gesagt, oh, jetzt müssen wir uns unabhängig machen, weil die drehen uns den Rücken zu.
Unabhängig von Amerika.
Und er hat sofort gesagt, wir müssen anfangen, uns mit Indien und anderen, Kanada und so weiter, billigen Staaten in Freihandels und so. Und diese Gestik, die er entwickelt, ist, wir gucken mal, dass wir mit den Erwachsenen auf der Welt ins Gespräch kommen. Und wenn ihr euch ein bisschen beruhigt habt, dann könnt ihr wieder zurückkommen.
Da würde ich sogar absolut dir recht geben, dass es da einen richtigen Kontrast zu Olaf Scholz gibt. Also bemerkenswert fand ich das
Scholz
Interview.
War im Vergleich Amerika hörig.
Ja, es
Biden hörig.
Biden hörig und er hat auch gegenüber Trump keine richtige Sprache, auch keinerlei, da war irgendwie nix. Und ich fand wirklich bemerkenswert das Interview, was Merz am Abend der Kanzlerwahl, ich glaube dem ZDF, Bettina Schausten gegeben hat, wo er sich über die absurde Betrachtung der Bundesrepublik Deutschland seitens der Amerikaner beschwert hat. 2 Tage bevor er mit Donald Trump telefoniert. Ja? Also das war ein Signal nach dem Motto, pass mal auf, ihr kümmert euch um euren Scheiß und wir machen hier unser Zeugs. Ja?
Genau, und also, der Vance, ne? Der ja noch viel feindseliger. Also bei Vance ist es ja eine richtige ideologische Feindseligkeit. Bei Trump ist es so ein bisschen, ihr kauft nicht unsere Autos und so weiter. Ja? Ihr seid gemein. Ja. Ihr kauft gar nicht unsere Autos. Und bei Vance ist es ja richtig ideologisch. Ihr seid woke und so weiter. Und selbst Vance hat jetzt andere Töne angeschlagen. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass sie merken, sie können ohne die Europäer nicht deliveren, was die Ukraine angeht. Aber das ist ja auch schon mal was.
Ich denke, es wird nicht die letzte Diskussionsrunde hier über Friedrich Merz gewesen sein. Die ersten Tage haben wir für meinen Geschmack ganz gut beleuchtet. Ich hatte euch zusätzlich noch gefragt, mir eine Rubrik für ein anderes Thema aus dieser Woche zu schicken. Und ich möchte mit dir beginnen, Ann-Kathrin.
Der schönste Satz der Woche.
Und was ist der schönste Satz?
Das Böse wird nicht gewinnen. Das hat Papst Leo gestern gesagt, unser neuer Papst. Ich habe den Satz tatsächlich auch mal gegoogelt. Der kam schon mal so ähnlich vor. Till Schweiger hat es mal im Rahmen von Kein Ohrhasen in zwei Ohrküken gesagt. Aber ich glaube, jetzt kommt er auf jeden Fall mit mehr Wumms um die Ecke. Ich fand das einen sehr schönen Satz, der in diesen Zeiten vielleicht ein bisschen Hoffnung machen kann. Und ich fand insgesamt diese ganze... den neuen Papst im Prinzip fand ich sehr hoffnungsvoll. Also ich hatte, als ich erst gehört habe, ich habe mich vorher ehrlich gesagt nicht sehr Deep Dive-mäßig mit der neuen Papstwahl beschäftigt.
Du bist nicht alle 133 Kardinäle durchgegangen?
Insofern, genau. Ich habe erstmal gehört US-Amerikaner und war so ein bisschen geschockt, dachte, ach du Gott, da kommt jetzt noch so ein Erzkonservativer.
Es gibt auch die Trump-Fraktion von den amerikanischen Kardinälen, aber dazu gehört der nicht.
Dazu gehört er nicht. Er hat auch tatsächlich in seiner ersten, also er hat überhaupt erstmal da angefangen, die ersten Worte hat er den Frieden ausgerufen oder der Friede sei mit euch, was einfach am Tag der Befreiung irgendwie historisch ist, also und auch angesichts der Weltlage, hat dann auch gar nicht sich auf die USA bezogen, sondern hat erstmal sein peruanisches Volk gegrüßt, weil er da ja auch lange unterwegs war und hat insgesamt eine Rede gehalten, die, finde ich, sehr politisch war tatsächlich. Und da so ein bisschen, wir haben eben über Trump gesprochen, zu hoffen, dass er vielleicht auch so ein kleines bisschen sein Gegenspieler sein könnte, das finde ich sehr hoffnungsvoll und Hoffnung am Ende eines Podcasts ist doch immer schön.
Wunderbar, kommen leider nur noch die anderen Rubriken, aber ich teile deine Hoffnung sehr. Ich war auch als Katholik sehr erleichtert, weil er erkennbar auch den Weg von Franziskus weitergehen will, sehr auf quasi soziale Ungleichheit fokussiert, den Frieden auch politisch zum Thema machen und einfach ein offenkundig auch ein nahbarer Mensch ist, der sich nicht quasi hinter dem Prunk des Vatikan versteckt, sondern auch rausgehen wird. Das ist zumindest meine Hoffnung. Und jetzt sind wir bei deiner Rubrik, Mariam.
Der Dödel der Woche.
Mein Dödel ist ein Twitterer oder ein Mann auf Ex, der unter einem Foto von einer Tochter von Friedrich Merz gepostet hat. Das ist so eine Physiognomie, die findet man nur im Bildungsbürgertum, geformt durch jahrelangen Klavierunterricht und regelmäßige Sprachreisen nach Frankreich. Und das ist für mich die Inkarnation von so einem spießigen linken Ressentiment, das ernsthaft gegen Französischkenntnisse und Klavierunterricht und so weiter polemisiert. Und da habe ich gedacht, das ist halt, also das ist jetzt ein Tweet oder so, aber ich glaube, das ist schon deutsche Folklore so ein bisschen.
Es geht um ein Foto, wo die Frau von Friedrich Merz die und Tochter. Seine ja, genau. Töchter sogar.
Na, eine Tochter, ne?
Ja, genau. Ja. Es geht um ein Bild, weil die Familie ja von der Zuschauertribüne im Bundestag zugeschaut hat.
Genau, das hätte ich sagen.
Ja. Genau.
Und dann auch noch schön einmal aufs Aussehen bezogen von der Frau.
Ganz
also
genau.
Er macht den Kohl so richtig fett.
Kohl und Fett, aber das ist jetzt Bodyshaming. Gut, jetzt sind wir bei deiner Rubrik Veit.
Großartig. Davon will ich viel mehr hören.
Ich bin tatsächlich wieder am Anfang der Sendung, weil du hast es tatsächlich schon erwähnt, Katharina Reiche und ihr Lob des ausgeschiedenen Wirtschaftsministers Robert Habeck.
Jetzt reden wir doch wieder über ihn, ja, okay.
Genau, schier unmenschliche Leistung und so während der Energiekrise. Ich fand das wirklich großartig. Ich fand das großartig, ich fand es auch mutig, weil wir haben ja alle noch auch den CDU-Sound gegenüber den Grünen.
Schlimmster Wirtschaftsminister
im
aller
Kopf.
Zeiten.
Genau, schlimmster Wirtschaftsminister aller Zeiten. Und Igittigitt, mit denen machen wir nie was.
Kinderbuchautor.
So. Mir geht es gar nicht um das Lob Robert Habeck gegenüber, sondern ich finde es sozusagen eine echt ein Ausweis der Stärke unserer Demokratie, wenn politische Wettbewerber sich auch mal loben. Und das ist so glaubwürdig, finde ich, ja, in so einem Moment. Und also klingt jetzt so ein bisschen pathetisch, aber es berührt mich richtig.
Es war großartig. Sie hat dann all seine Mitarbeiter entlassen. Alle, alle. Ja, ist jetzt so rabiat, macht man es dann eigentlich auch nicht. Von daher hat sich's für mich dann so ein bisschen wieder so, aber trotzdem, ich war auch super happy darüber.
War richtig gut. Ja, und das gut. Würde ich mir tatsächlich ein bisschen häufiger wünschen. Jetzt soll das nicht so eine Einheitssoße sein. Alle sagen übereinander, wir machen alles, ihr macht alles ganz, ganz toll. Aber hin und wieder mal so ein bisschen, ey, das haben die auch echt gut gemacht. Das würde, glaube ich, der demokratischen Mitte, der politischen Mitte echt helfen.
Soll ich euch mal was sagen? Mhm. Ihr habt das heute echt gut gemacht.
Ach Mensch.
Ihr wart klasse.
Ach, hast komm. Du auch gut gemacht, cool, Markus. Auch. Danke. Ja.
Ich feiere wirklich euren übermenschlichen Beitrag hier beim Apofika Presseclub.
Bin auch ganz gerührt.
Ja, und wie gesagt, das Tolle ist, das, was wir hier diskutiert haben, wird hoffentlich ab heute auf Campfire FM von denen, die uns zuhören, mitdiskutiert. Die können dann sagen, welches Argument sie überzeugend fanden. Wir stellen da auch die ein oder andere Frage. Und ich werde euch drei auch Einladungen schicken. Ihr könnt da gerne mal mitlesen und euch mitbeteiligen an der Diskussion. Müsst ihr nicht, könnt ihr machen. Ist, glaube ich, eine spannende Sache. Und ich werde mir auf jeden Fall die Diskussionen anschauen und freue mich drauf. Ich entlasse euch nicht, ohne einen Blick nach vorne zu werfen. Wir machen am Ende immer eine Prognose, was ist höchstwahrscheinlich am Ende der kommenden Woche das Thema, über das wir hier im Apofika Presseclub reden müssen. Es stehen ja auch ein paar Termine in der nächsten Woche an. Mariam, hast du eine Idee?
Und nächste Woche?
Regierungserklärung.
Von Friedrich Merz. Am Mittwoch ist die, glaube ich. Genau. Und ja. Du glaubst, sie bietet genug Stoff, über den wir dann hier diskutieren.
Denke schon, ja.
Ann-Kathrin, was ist dein Tipp?
Kann ich mir auch gut vorstellen. Ich glaube aber auch, dass die Ukraine auf jeden Fall nochmal Thema werden wird. Es soll ja jetzt tatsächlich auch, das ist jetzt kurz bevor wir aufgenommen haben, nochmal reingeflattert, einen Ukraine-Gipfel geben mit den Willigen aus Europa. Und ich glaube, dass da auf jeden Fall sich auch nochmal was tun wird.
Was denkst du, Veit?
Teile ich. Ukraine.
Dann bin ich schon mal halbgedanklich vorbereitet. Dank euch. Danke für die Diskussion und gerne hier. Bis bald. Habt ein schönes Wochenende.
Danke, Markus.
Tschüss.
Der Apokalypse und Filterkaffee Presseclub ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Gastgeber Markus Feldenkirchen. Redaktion Imre Balzer. Produktion Kate Kubel und Hanna Marahiel. Executive Producer Micky Beisenherz und Tobias Baukage. Ton und Schnitt Niki Fränking, Mia Becker und Christian Pfeiffer. Neue Episoden des Apokalypse und Filterkaffee Presseclubs gibt es jeden Samstag, überall, wo es Podcasts gibt.
Rubriken und Stimme der Vernunft, Bettina Rust.